Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Verteidigungsminister de Maizière gerät durch das Debakel um das Drohnenprojekt Eurohawk immer stärker unter Zugzwang. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios legte er dem Kabinett noch am 8. Mai einen Bericht vor, in dem von einem so wörtlich strukturrelevanten Hauptwaffensystem die Rede war. Nur 6 Tage später fiel offiziell die Entscheidung gegen die Anschaffung. FDP, SPD und Grüne wollen nun auch eine deutsche Beteiligung an Drohnenplänen der NATO auf Eis legen.
Der Skandal weitet sich aus. Der Eurohawk bringt das Verteidigungsministerium weiter in Erklärungsnot. Denn trotz der massiven technischen Probleme hat der Verteidigungsminister noch am 8. Mai gegenüber Kanzlerin und Kabinett den Eurohawk als Eckpfeiler für die Bundeswehr aufgeführt. Das geht jetzt aus diesem Zwischenbericht hervor. Der Bericht stellt das Projekt als eines der, Zitat, durch den Bundesminister der Verteidigung gebilligten, strukturrelevanten Hauptwaffensysteme der Teilstreitkräfte vor. Die Probleme werden nicht erwähnt.
Wir haben es hier mit einem Beschaffungsskandal zu tun. Hier ist viel Geld verbrannt worden. Hier sind Entscheidungen nicht transparent getroffen worden. Das Parlament ist getäuscht worden. Und die Bundesregierung ist im Unklaren gelassen worden über ein Desaster.
Der Bundesrechnungshof hat einen Prüfbericht noch vor der Sommerpause angekündigt. Gegenüber der ARD erklärte ein Sprecher heute, das Verhalten des Ministeriums sei ungewöhnlich, die Rechtslage aber klar. Man erwarte jetzt uneingeschränkte Akteneinsicht. Auch der Koalitionspartner geht auf Distanz. Nach dem Scheitern des Eurohawk sieht die FDP jetzt auch das NATO-Projekt Global Hawk auf der Kippe. Hier hat sich Deutschland mit 483 Millionen verpflichtet.
Wir müssen dringend darauf achten, dass nicht jetzt an anderer Stelle ein weiteres Millionengrab entsteht. Deswegen jetzt Informationen darüber, wie es mit dem NATO-System weitergeht. Ansonsten muss auch dort die Reißleine gezogen werden.
Der Verteidigungsminister selbst wollte sich nicht äußern, wohl aber die Unionsfraktion.
Der Bundesverteidigungsminister Dr. de Maizière hat eine chronologische Dokumentation des Beschaffungsvorganges von 2001 bis heute zugesagt. Er hat hierzu eine Arbeitsgruppe im Verteidigungsministerium eingerichtet.
Unterdessen wird ein Untersuchungsausschuss nicht mehr ausgeschlossen. Die entscheidende Frage lautet, warum hat das Verteidigungsministerium immer neue Millionen in ein hochriskantes Projekt investiert und sich dafür sogar bis zuletzt die Zustimmung des Kabinetts gesichert? Thomas de Maizière wird das rasch beantworten müssen, bevor diese Affäre nicht nur für ihn, sondern womöglich für die gesamte Regierung brisant wird.
Der Bürgerkrieg in Syrien droht sich immer mehr zu einem regionalen Flächenbrand auszuweiten. Seit Tagen liefern sich Regierungstruppen und Rebellen heftige Kämpfe um die Stadt Qusair an der Grenze zum Libanon. Dabei wurden auf Seiten der Armee auch mehr als 20 Soldaten der libanesischen Hisbollah getötet. Es war das bislang deutlichste Zeichen für eine Verwicklung der Miliz aus dem Libanon in den Konflikt. Die syrische Rebellenhochburg Qusair ist nur rund 10 Kilometer von der Grenze entfernt.
Verzweifelt wehren sich die bewaffneten Rebellen der Freien Syrischen Armee gegen die vordringenden Militärs, die Rebellenhochburg Qusair seit Tagen belagern. Seit gestern Morgen sollen bei den Kämpfen mehr als 80 Menschen umgekommen sein. Informationen aus der eingekesselten Stadt zu bekommen, ist für unabhängige Medien fast unmöglich. Ammar Abu Shahin gehört zur syrischen Opposition in Kairo. Er steht per Internet täglich in Kontakt mit Gegnern von Präsident Assad. Als wir ihn treffen, redet er gerade mit einem Aktivisten, angeblich nördlich von Qusair. Gerade versammeln sich die verzweifelten Menschen in der Stadt, sagt der Augenzeuge, um einen Ausbruch zu versuchen durch die feindlichen Linien. Aber das ist lebensgefährlich, es wird viele Tote geben. In Qusair leben 40.000 Zivilisten, davon 70% Frauen, Kinder und ältere Menschen. Die Freie Syrische Armee hat nur wenige Kämpfer. Falls es den syrischen Regierungstruppen gemeinsam mit der libanesischen Hisbollah gelingt, Qusair zu stürmen, dann erwarten wir ein Massaker, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Der Libanon, Heimat der schiitischen Hisbollah. Diese hat den gleichen Verbündeten wie das Regime in Damaskus, nämlich die schiitischen Mullahs im Iran. Angeblich kämpfen die Truppen von Hassan Nasrallah jetzt in Qusair, um Assad zu unterstützen. Qusair ist strategisch sehr wichtig. Es verbindet die Hauptstadt Damaskus mit der Küste, der Heimatregion des Regimes Assad. Außerdem bekommen sowohl das Regime als auch die Rebellen über diesen Ort an der Grenze zum Libanon neue Waffen und Munition. Für beide Konfliktparteien scheint Qusair derzeit wichtiger zu sein als jede andere Stadt in Syrien. Die Konsequenzen für die Zivilbevölkerung könnten dramatisch sein.
Der Libanon ist neben Jordanien das Land, das bisher die meisten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat. Sie leiden nach Angaben der Hilfsorganisation Oxfam unter wachsenden Gesundheitsrisiken. Es fehlten Unterkünfte und Wasser und es mangele an sanitärer Grundversorgung. Deshalb werde dringend weitere finanzielle Hilfe benötigt. Von den bisher etwa 1,5 Millionen Flüchtlingen aus Syrien sind auch viele nach Europa gekommen.
Sie haben ihre Existenz zurückgelassen. Die Bäckerei, die Wohnung, Verwandte. Doch hier in Deutschland fühlen sie sich wenigstens sicher. Ibrahim Ahmed ist mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet. Er hatte gegen Präsident Assad protestiert. Deshalb habe ihn der Geheimdienst bedroht. Der Tod sei in Syrien allgegenwärtig. Ein Kampfflugzeug von Assad hat die Familie meines Onkels getötet, seine Frau und 5 Kinder. Eine Rakete hat ihre Wohnung getroffen, alle sind tot. Wer das Geld hat, flieht. Die meisten, jeweils etwa 475.000 Syrer, retteten sich nach Jordanien und in den Libanon. Auch die Türkei, der Irak und Ägypten haben viele Flüchtlinge aufgenommen. 1,5 Millionen Syrer sind laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR vor dem Bürgerkrieg ins Ausland geflüchtet. In Deutschland haben seit Beginn des Konflikts etwa 11.000 Syrer einen Asylantrag gestellt, so wie Ibrahim Ahmed. Die Diakonie fordert, dass diese Menschen sofort als Flüchtlinge anerkannt werden.
Mit einer Anerkennung als Flüchtlinge haben die Menschen Integrationschancen, dürfen uneingeschränkt arbeiten und bekommen hier Sprachkurse, Unterstützung beim Einleben. Das wäre sehr sinnvoll, das Asylverfahren zu entlasten und den Menschen gleich einen Status zu gewähren.
Die EU sollte zudem ein Kontingent von 100.000 Syrern aufnehmen. Ibrahim Ahmed will irgendwann zurück in seine Heimat. Doch mit Assad als Präsident, sagt er, gibt es dort für seine Familie keine Zukunft.
Im Irak sind bei einer Anschlagsserie mindestens 75 Menschen getötet worden, mehr als 150 wurden verletzt. Allein in der Hauptstadt Bagdad explodierten 10 Autobomben. In der südirakischen Stadt Basra wurden auf einem belebten Platz und an einer Bushaltestelle 2 Anschläge verübt. Die Gewalt im Irak hat in den vergangenen Wochen wieder zugenommen. Serbien muss nach den Worten von Bundesaußenminister Westerwelle die Verständigung mit dem Kosovo vorantreiben. Nur dann werde sich die EU dem Land gegenüber öffnen, machte Westerwelle heute bei einem Besuch in Belgrad deutlich. Der serbische Ministerpräsident Dacic betonte sein Interesse an Beitrittsverhandlungen. Anschließend reiste Westerwelle ins Kosovo weiter. Die frühere serbische Provinz hatte sich vor 5 Jahren für unabhängig erklärt.
Der deutsche Außenminister auf Tour im Kosovo. Von Freundschaft ist viel die Rede und von Mut. Westerwelle will im Namen der EU Mut machen, die Normalisierung im Kosovo ernst zu nehmen und vereinbarte Zusagen auch umzusetzen.
Wir sind kurz vor wirklich bedeutenden historischen Entscheidungen mit greifbaren Ergebnissen.
Das Ob steht nicht mehr in Frage, aber das Wann. Beide Seiten pokern bis zuletzt. Ich denke, dass Belgrad jetzt aus den eigenen Fehlern gelernt hat, sich nämlich den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zu verweigern, sagte der kosovarische Premier. Im Norden des Kosovo ist Europas letzter Krisenherd, wo über 40.000 Serben ganz eigene politische Strukturen geschaffen hatten, finanziert von Belgrad. Ausgerechnet die nationalistische Regierungskoalition in Belgrad setzt jetzt den Albtraum vieler Kosovo-Serben durch, den endgültigen Abschied von der ehemals serbischen Provinz. Verrat, schreien sie deshalb, auch wenn sie eine weitgehende Autonomie erhalten sollen. Die Entscheidungen sind nicht leicht, aber sie sind im Interesse der Bevölkerung aller Seiten, sagte der serbische Regierungschef am Morgen. Ihm winkt dafür ein innenpolitischer Erfolg, Serbien in die EU zu führen.
Ob sich die beiden Regierungschefs morgen schon in Brüssel unterschriftsreif einigen können, ist offen. Aber bis Ende Juni rechnen selbst Skeptiker mit einer Umsetzung des Normalisierungsabkommens. Wenn Serbien jetzt über seinen Schatten springt, wird es aber dennoch wohl mindestens bis 2020 verhandeln müssen, um der EU auch beizutreten.
Die deutsche Sozialdemokratie feiert ihre Gründung vor 150 Jahren. Von heute an wird die SPD in zahlreichen Veranstaltungen an die Erfolge und Niederlagen der Partei erinnern. Mitte der Woche erwartet die Parteispitze internationale Gäste in Leipzig. Einer der Hauptredner wird der französische Präsident Hollande sein. Auch Bundeskanzlerin Merkel wird erwartet. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete heute ein Festakt in Mainz.
Stolz, das sind sie hier. Stolz, weil sie Teil der ältesten Partei Deutschlands sind. Vor genau 150 Jahren versammelten sich im Frankfurter Hof in Mainz hunderte Arbeiter. Aufgerufen hatte damals Ferdinand Lassalle. Er kämpfte für mehr Rechte und Gleichheit einer ganzen Klasse.
Heute wie vor 150 Jahren geht es immer um das Gleiche. Bedingungen dafür zu schaffen, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Dass es nicht davon abhängt, wie viel Geld die Eltern haben, welches Geschlecht man hat, welche Hautfarbe, welche Religion, sondern dass jeder Mensch die Chance haben soll, aus seinem Leben was zu machen.
Es war eine wechselvolle Geschichte. 1914 führte die Zustimmung zu Kriegskrediten zur Spaltung der SPD. Einig waren die Genossen im Kampf gegen Hitler und stimmten 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz. Sie bezahlten dafür mit Verfolgung und Ermordung. Versöhnung mit den Ostblockstaaten, darauf setzte Willy Brandt. 1969 der erste SPD-Kanzler nach dem Krieg. Mit ihm bekam die SPD so viele Stimmen wie nie. Auch nicht mehr mit Helmut Schmidt, dessen Kanzlerschaft 1982 endete. Erst 16 Jahre später brachte Gerhard Schröder die SPD zurück an die Macht. Doch wegen seiner Agenda 2010 verließen viele Mitglieder die Partei.
Die Agenda-Politik war fehlerhaft, sie war lückenhaft, sie hatte richtige Ansätze, aber wir haben vieles vergessen.
Ich bin seit knapp 50 Jahren dabei und ich muss zugeben, es gab Zeiten, da konnte man stolzer sein.
Den Vorgänger der SPD, den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, gründete Lassalle in Leipzig. Dort wird deshalb in 3 Tagen wieder gefeiert.
Die bei jungen Leuten beliebte Blogging-Plattform Tumblr gehört künftig zu Yahoo. Der US-Internetkonzern kauft den Dienst für mehr als 1 Milliarde Dollar. Yahoo will seiner neuen Tochter größtmögliche Eigenständigkeit gewähren. So soll David Karp, der Tumblr im Jahr 2007 gründete, Chef der Plattform bleiben. Tumblr macht es Nutzern leicht, einfache Blogs einzurichten und Inhalte miteinander zu teilen.
Wer in die Jahre kommt und jünger wirken will, muss viel Geld ausgeben. Die selbst erst knapp 38-jährige Yahoo-Chefin Marissa Mayer weiß, dass der einstige Internetpionier heute bei ganz jungen Nutzern schwächelt. Stolze 1,1 Milliarden Dollar legt Yahoo nun auf den Tisch, um Tumblr zu übernehmen. Die Internetplattform bietet die simple Möglichkeit, Texteinträge, Fotos und Videos zu veröffentlichen. Mit einem Klick lassen sich auch Blog-Einträge anderer kopieren und mit Freunden teilen. Vor allem 13- bis 24-Jährige nutzen Tumblr, eine Gemeinde von gut 100 Millionen jungen Leuten. Yahoo, einst als eine Suchmaschine gestartet, ist heute ein unübersichtlicher Gemischtwarenladen mit Unterhaltungs- und Nachrichtenangebot. Das Unternehmen spekuliert nun auf wachsende Werbeeinnahmen.
Tumblr
ist in vielerlei Hinsicht interessant für Yahoo, vor allem wegen der Inhalte, der Forschung und Entwicklung. Eine sinnvolle Ergänzung, aber auch wegen all der cleveren Kreativität. Marco Arment und David Karp haben Tumblr 2007 erfunden. Immer wieder gab es seitdem Kritik an zu viel pornografischem Inhalt, mangelndem Jugendschutz und zu laxem Umgang mit dem Urheberrecht. Aber die Nutzer schwören auf Tumblr und manche sind wütend, dass ihre Netzheimat nun vom mit Dollar um sich werfenden Internet-Olde Yahoo geschluckt wird.
Viele Nutzer von Tumblr haben im Netz einen Sturm der Entrüstung entfacht. Sie wollen nicht, dass ihre Blogger-Plattform dem Giganten aus Kalifornien in die Hände fällt und kommerziell ausgeschlachtet wird. Und Yahoo riskiert viel. Die Milliardeninvestition könnte zur genialen Verjüngungskur werden, aber auch zur gigantischen Fehlspekulation.
Mehr zur Verjüngungsstrategie des Yahoo-Konzerns finden Sie auf tagesschau.de. In der Türkei sind beim Absturz eines Heißluftballons 2 Touristinnen aus Brasilien ums Leben gekommen. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Der Ballon war mit dem Korb eines anderen Ballons zusammengestoßen und dabei aufgeschlitzt worden. Er stürzte aus etwa 300 Metern Höhe ab. In der Region Kappadokien sind Ballonfahrten bei Touristen beliebt. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Touren deutlich erhöht.
Eine Serie von Tornados hat im mittleren Westen und im Süden der USA schwere Zerstörungen verursacht. Dabei kamen im Bundesstaat Oklahoma mindestens 2 Menschen ums Leben, mehrere wurden verletzt. Innerhalb weniger Minuten wurden Bäume entwurzelt, Autos umgestürzt und Hausdächer abgedeckt. Entwarnung gibt es nicht. In den kommenden Tagen könnte es nach Angaben von Meteorologen weitere Stürme geben. Die Tornados wurden durch ein großes Sturmgebiet verursacht, das über die Region zog. Im Extremfall können sie Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern erreichen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. Mai.
Auch in den nächsten Tagen bestimmt tiefer Luftdruck unser Wetter. Es bleibt also wechselhaft und da sich Kaltluft aus Grönland auf den Weg nach Deutschland macht, sinken ab Mittwoch auch die Temperaturen. In Bayern sind zu Beginn der Nacht noch Gewitter möglich, im Osten funkeln dagegen häufiger die Sterne, ansonsten dominieren die Wolken, hier und da fällt Regen. Morgen im Norden und Westen oft dichte Wolken und Schauer, im Norden vereinzelt mit Blitz und Donner, auch in Südbayern gibt's Gewitter, im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken und nur einzelne Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest und dreht im Nordwesten später auf Nordwest, in Schauer- und Gewitternähe starke Böen. Heute Nacht Temperaturen zwischen 4 Grad im Allgäu und 13 Grad an der dänischen Grenze. Morgen Werte von 13 Grad in der Eifel bis 21 Grad in der Lausitz. Am Mittwoch gibt's viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schauer, in Südbayern auch Gewitter. Im Norden wird es sehr windig, auch Donnerstag und Freitag wechselhaft, dabei wird es kühler.
Um 23.15 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Yahoo auf Einkaufstour, Milliarden für die Vorherrschaft im Netz und Cannes im Rausch, die Trends am Kinohimmel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.